Lieber Tai, liebe Sangha, ich freue mich, dass ich euch so gegenüber sitze und fast alle im Blick habe. Ja, ich freue mich deshalb, weil ich will euch ja nicht belehren oder sowas, sondern ich will mich gerne mit euch verbinden und das geht gut, wenn ich euch so im Blick habe. Trotzdem, wie ich daran gedacht habe, an den Tag jetzt heute, da hatte ich dann doch ein bisschen Angst vor der Anspannung, dass es dann ein bisschen hölzern am Anfang losgeht. Und dann habe ich das gemacht, was jetzt interessanterweise der Thomas in der geführten Meditation auch, wie soll ich mal sagen, vorgeschlagen hat oder geführt hat, uns hingeführt hat. Buddha, atme für mich. Und da habe ich gedacht, der Buddha, rede für mich. Und der Buddha ist für mich eigentlich immer, hat so ein bisschen die Kleidergröße von Tai, also ist so in der Sinn eigentlich von Tai verkörpert. Und dann habe ich so mich mit, oder er sich mit mir vertraut gemacht, wie das wohl losgehen kann. Und gibt es ja bei mir jetzt so die, einerseits der Lebenslauf, habe ich gesagt, oder aufgeschrieben, dann Tai, der mein Begleiter ist, natürlich nicht von Anfang an, schließlich habe ich ja jetzt 76 Jahre hinter mir und da war er nicht von Anfang an Begleiter, aber eine gute Wegstrecke. Und eben die Gehmeditation und ja, da ist eben aus diesem Zwiegespräch oder eben gewonnen, dass ich fange einfach am besten mit der Gehmeditation an, obwohl sie nicht der Anfang meines Lebenslaufes war. Der war eher stürmisch, aber da komme ich gleich noch drauf. Gehmeditation, inzwischen fängt mein Tag immer mit einer Gehmeditation an. Das hat zwei Gründe, körperliche und geistige, wie das so sein soll. Und die körperlichen sind die, dass ich morgens eigentlich immer ziemlich krumm aufstehe. Und da ist so diese Gehmeditation rauszugehen, mich aufzurichten, ist einfach schon mal gut für mich selber. Ich komme dann so langsam in die Gerade rein und dann berühre ich den Boden und dann komme ich auch zu mir. Und dann geht's gleich los, so wie ich aufgewachsen bin, da ist der Kopf und dann sieht man was und dann denkt man was und dann kommt eigentlich schon eine ganze Menge, wenn ich nicht einfach sage, ja, ich bin eigentlich da oder zu mir, ich möchte jetzt gehen und mich auf meinen Körper konzentrieren. Und das tue ich dann auch von unten nach oben. Und das nicht nur so im Körperlichen, also wie geht es meinem Knie oder wie geht es meiner Hüfte, der geht es nicht so gut und wird aber dann. Aber auch so, was so der andere Teil des Körpers ist, also der Freudenkörper, die Freude im Körper oder Heiterkeit oder auch Sorge im Körper. Also das drückt sich ja, das habe ich auch erst gelernt, muss ich ehrlich sagen, doch alles irgendwie in meinem Körper aus. Und diese Freude zu gucken, wo ist sie? Ist sie da oder ist sie vielleicht auch gar nicht da? Das ist schon einfach gut, obwohl natürlich Kopf und Körper dazugehören. Das, also super ist immer, wenn das gut geht, dass also mit diesem Freudenkörper, dass ich das immer merke an den Leuten, die mich dann begrüßen. Weil wenn man lächelt und froh ist, erstmal auf Leute zugeht, dann begrüßen die einen, obwohl man sie gar nicht kennt. Aber so dieser Rapport, der ja ungewöhnlich ist, weil man morgens um 7 eigentlich eher ein bisschen strenger in sich gekehrter ist. Und das ist jetzt nicht immer so, aber das ist so für mich ein Anzeichen, ja, dass ich immer nicht nur im Rapport bin, den suche ich sicher auch, merke ich auch mehr als früher, dass ich, wenn ich Leute, die mir entgegenkommen, ohne dass ich da aus dem, in so Anführungszeichen, Konzept komme, sie auch anschaue oder sie mir begegnen lasse, ohne dass ich jetzt gleich was weiß ich viel denke. Und dadurch kommt auch dieser Rapport, der, wenn es mir gut geht, auch nach außen geht und in Kontakt komme ich in Kontakt. Ja, und ich lebe ja, wie viele wissen, in die Hälfte des Jahres in Italien. Der nächste Schritt ist, dass ich in dieser Gehmeditation so eine Entspannungs-, Teil oder Bewegungsteil mit einbaue, also Qigong irgendwie, was ich nun gerade da ist, durch Eva auch immer wieder was Neues dazu lerne, was meinem Körper gut tut in so einer Dreh- oder Andersbewegung, eben ein Kreuz ist das Problem. Und in Italien ist es dann so, dass ich das beende mit einer Metameditation. Und in Italien, wenn ich auf dem Land bin, niemand da ist, dann kann ich mich da auch, was ich gerne mache, eine Erdberührung machen, also die Erde berühren dabei. Also jetzt nicht nur mit den Füßen. Und hier im Westpark oder wo, das traue ich mich da nicht so, muss ich ehrlich sagen, mich da, sagen wir mal, auf die Erde zu begeben. Aber ich würde gerne mit euch, weil diese Metameditation, manche kennen sie schon, weil in der Morgenmeditation habe ich sie auch mal vorgeschlagen, auch in Hohenau, die würde ich gerne mit euch, würde ich gerne euch vortragen und mich mit euch verbinden für den Anfang. Ich mache sie immer in der Ich-Form, auf mich persönlich bezogen fange ich an, dann in der Du-Form, dass ich mich einer Person zuwende, es kennt das ja auch alles, und dann in der Wir-Form, die würde ich jetzt auswählen, weil ich gerne diese Verbundenheit mit euch da zum Ausdruck bringen würde. Mögen wir gesund und munter sein können. Mögen wir heiter und gelassen sein können. Mögen wir inneren Frieden finden, um zum äußeren Frieden beitragen zu können. Mögen wir wunschlos und damit glücklich sein. Mögen wir dankbar sein für alles, was uns begegnet. Mögen wir verbunden sein mit allen, die uns begegnen. Mögen wir unser Herz öffnen können zum Geben und zum Vergeben, zum Annehmen und zum Verstehen. Mögen wir integer sein, ohne Furcht und ohne Hoffnung. Mögen wir mit Zuversicht und Neugier in den Tag gehen, tatkräftig und frohgemut. So, jetzt bin ich angekommen. Hier bei euch, mit euch, und so beginnt mein Tag. Aber das ist jetzt auch ein langer Weg, bis zu dem, ich mache das jetzt tatsächlich schon so ein paar Jahre. Manchmal kommt ein Satz dazu, weil ich das mit dem, zum Beispiel mit dem Glücklichsein, das hat mir immer Schwierigkeiten bereitet, dieser Begriff des Glücks, also bin ich glücklich oder so. Und ich habe mein Buch von Ricard gelesen, wo er sagte, mein Glück ist eigentlich das Mitgefühl mit anderen Menschen. Das sehe ich auch schon so. Also das ist so das Zentrum, das habe ich noch nicht so, das habe ich mit diesem Wunschlosen, dass man nicht an Wünsche sich hält und das auch das Glück ist, aber der einzige Wunsch wäre eben, das ist ja die Insgesamt-Meditation, diese Metameditation. Gut, das war so der Einstieg, den ich jetzt, also der Jetzt-Zustand, in dem ich bin, also ein Teil dieses. Und ich will euch aber jetzt eigentlich nochmal den Weg mit euch gehen, wie ich in meinem Lebenslauf eben zuteil gekommen bin und was da die Gehmeditation eine Rolle gespielt hat. Und nicht nur die Gehmeditation, die ich mache, sondern eigentlich auch eine ganz bestimmte, auf die komme ich noch. Ich bin im Krieg geboren, also 1943. Und mein Lebenslauf, was ich erzählt vorhin sagte, ist sehr stürmisch angefangen, weil Freiburg 1944 ausgebombt wurde und wir dann fluchtartig in den Hotzenwald, das ist der südliche Schwarzwald, gezogen sind, weil wir dort so eine Ferienwohnung unterm Dach hatten in einem kleinen Bauernhaus. Mein Vater, der an der Hochschule war, also Hochschullehrer, der ist dann in Freiburg geblieben, länger als ihm lieb war, weil er ist 1945, das hieß damals Lager, also in Gefangenschaft gekommen, weil er Nazi war. Zwar nicht an exponierter Stelle Nazi, aber nicht exponiert als Nazi, aber in einer exponierten Situation als Dekan, Hochschullehrer, und war dann 3 Jahre in dieser Gefangenschaft und wurde nur entlassen, weil er Tuberkulose hatte und gegen Entlassung aus dem Hochschuldienst konnte er dann nach Hause gehen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie er nach Hause kam. Das hatte er sich sicher nicht so vorgestellt in seinem Leben. Und er war niedergeschlagen und überhaupt nicht ansprechbar für uns Kinder. Meine Mutter hat eigentlich in diesen Jahren dann das Heft in der Hand gehabt, in jeder Hinsicht. Und Anfang der 50er Jahre hat mein Vater wieder einen Job bekommen, aber meine erste Erfahrung mit meinem Vater war sehr von dieser Reduziertheit, heute wird man schnell sagen Depression, obwohl ich das ein bisschen allgemein finde, aber von dieser Reduziertheit. Ich habe eigentlich nie zu meinem Vater da einen so Kontakt auf gleicher Augenhöhe bekommen. Wir sind dann in die Stadt gezogen, dann ging das Normalleben wieder los. Unser Haushalt war geprägt eigentlich auch von einer so protestantischen Ethik. Mein Vater ist Hanseat, also mit vollem Herzen war, also ist gestorben. Und es war schon sehr, ging schon sehr streng bei uns zu, umgangssprachlich kantianisch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wir wussten nur gar nicht oft, was wir richtig und falsch tun wollen. Also richtig und falsch war eine ganz zentrale Dimension bei uns, nur dass die Kinder oft ja gar nicht so genau wussten. Erst im Nachhinein, wenn es geknallt hat, haben sie gewusst, ach, das war jetzt falsch irgendwie. Und bei uns war es auch so, da gab es dann schon die eine oder andere Ohrfeige eine oder andere. Auch das habe ich ja später nochmal anders eben durch Teil und weiter gesehen. Dieses Moment von Schuld, bei uns war immer schnell der Schuldige da und das waren schon eher mal die Kinder und natürlich auch auf sie bezogen und die Sühne folgte dem sozusagen aus dem Fuße. Also wir sind sicher gehorsam, strebsam, ordentlich und so eigentlich sollte unsere Erziehung sein. Hat auch geklappt irgendwie. Also wir waren schon, fand ich auch, da sehr strebsam und eigentlich nicht so nach, sagen wir mal, das, was so an Kreativität bei Kindern möglich ist, das ist bei uns nicht, würde ich mal sagen, gefördert worden. Allerdings, so wie das in bürgerlichen Haushalten ist, ist Bildung, Wissenschaft, Kunst, Kultur gefördert worden. Meine Eltern waren beide Agnostiker. Also Glaube oder sowas spielte, war bei uns gar nicht Thema. Wir sind konfirmiert worden oder getauft worden, weil sie uns nicht auf ihren Weg bringen wollten. Aber sonst war das nicht die Rede. Obwohl ich habe nie so viele Kirchen von innen gesehen wie mit meinen Eltern, aber immer als Kulturgut oder Museen oder sowas. Da war nie also von dieser Ebene es gab die Ethik, aber es gab nicht irgendwie eine Form von Glaubensorientierung, die uns zwar freigestellt war, aber wir wussten gar nicht, wie wir uns hätten da orientieren sollen. Ja, ich bin dann 1962, habe ich Abitur gemacht, habe dann studiert, Jura studiert, eigentlich nur, weil das am weitesten weg war von Medizin, was mein Vater, der war Mediziner, eben Hochschullehrer, der hätte mich, Zeit meines Lebens war meine Befürchtung belehrt, was ich eben richtig und falsch hätte richtig machen sollen, was ich sicher falsch gemacht hätte. Dann habe ich Jura studiert, das schien mir so, ja, Gerechtigkeit, was das Recht eben bedeutet, gerecht, so eine Orientierung, aber ich hatte eigentlich gar keine. Die hat sich bei mir eigentlich erst eingestellt, durch wie viele meiner Generation, durch die Jahre ab 66, 67, das fing mit den Notstandsgesetzen an, Das war natürlich, Gesetze war so ein Thema für mich irgendwie schon, was mich mehr berührte. Und Notstandsgesetze war irgendwas, da würde man heute drüber lachen, was da an, sagen wir mal, Paragraphierung war, was heute ja in ganz anderen Dimensionen einschränkend funktioniert. Aber damals war es jedenfalls so der Ansatzpunkt. Ich mache das jetzt auch ein bisschen kürzer. Das war dann, ging dann um die Hochschule, Freiheit der Wissenschaften, oder so, die Parole war: Nehmt euch die Freiheit der Wissenschaft, studiert, was ihr wollt. Es gab viele nette Parolen. Kennt er ja auch wahrscheinlich, der Move von 1000 Jahren, der und den Talaren eben ruht. Aber es war schon für uns so, etwas so selbstbewusster zu werden. Und was für mich ein Baustein war, war sicher das Engagement. Und nach dem Motto: Von selbst geht nichts, auch bei dir nicht. Du musst dich dafür einsetzen, du musst was dafür tun. Wenn du dich, sagen wir mal, auch auseinandersetzen und auch einsetzen willst für irgendwas, das passiert nicht von alleine. Und das Zweite, was mich Zeit meines Lebens begleitet hat, der Wert der Gemeinschaft. Also ich habe ab da auch, glaube ich, fast, jetzt eben nicht mehr, aber sehr lange in Wohngemeinschaften oder größeren Gemeinschaften gelebt und habe da eigentlich diese Kraft der Verbundenheit, des Füreinander-Einstehens und des auf den anderen Eingehens, das war schon ein Samen, der sich nachher in ganz anderer Weise nochmal weiterentwickelt hat. Und ich habe ein Zweitstudium dann angefangen, weil ich mit dem ersten gar nicht so zufrieden war, also Ökonomie in München. Aber interessanterweise habe ich dann angefangen, praktisch zu arbeiten in einer Rechtshilfe, die auch so mit Kriegsdienstverweigerungsfällen zu tun hatte oder eben Demonstrationsfällen. Das hat sich nachher sehr eskaliert, weil ich Anwalt wurde zu den, wie man so in Deutschland sagte, bleiernen Zeiten, also RAF oder, was jetzt anekdotisch ist, ich habe zusammen mit Christian Ströbele den Fritz Teufel in München verteidigt, was immer, sagen wir mal, viele Anekdoten produziert hat, aber auch schon beinhart war. Also das war für uns selber schon ein, das war Krieg eigentlich zwischen Staatsanwaltschaft, zum Teil auch Richter und uns. Und ich habe auch da gemerkt, wir haben ja vorgestern gerade über Lebenserwerb besprochen, wo ich das nicht eingebracht habe oder von vermittelt. Für mich war die Arbeit selber war, ist schon sehr in Ordnung nach wie vor, aber die Umstände der Arbeit waren so einschränkend und so eben kriegerisch und so verkrampft, dass ich da gesagt habe, das schnürt mich selber ein und habe deshalb eigentlich mich zwar mich dann mehr im sozialen Bereich engagiert. Mit meinen beiden Studien hatte ich auch gute Voraussetzungen, Projektarbeit zu machen. Ich mache auch das jetzt ein bisschen kürzer. Wir sind dann in den Ende der 60er Jahre, habe ich meine Frau, mit der ich jetzt noch gut und gerne zusammenlebe, gerade mal 50 Jahre, mit der bin ich dann über Frankfurt nach Berlin gekommen, wo wir auch die Familiengründung auf der Basis, dass ich eine also Universitätsstelle hatte, haben wir uns zur Familiengründung entschlossen. Zwei Töchter habe ich und inzwischen auch Enkel. Und wir haben dann alles das, was unsere Eltern uns streitig gemacht haben in den 60er Jahren, wenn wir diese Ideen, wir sollten erstmal selber Kinder haben, dass wir mit diesen Ideen, die wir im Kopf hätten, zurechtkommen. Aber wir haben eigentlich versucht, bei unseren Kindern die Form der Freiheit und Offenheit und Kreativität schon zu unterstützen, indem wir geschaut haben, wo sie stehen. Und indem wir sowas wir haben von unseren Eltern Fürsorge erfahren, ganz sicher, aber so, sagen wir mal, eine körperliche Liebe oder eine Begegnung, emotionale, die haben wir doch haben wir doch vieles eigentlich in dieser, wie wir es nannten, Bewegung gelernt, die uns bereichert hat und auch die Beziehung zu unseren Kindern und anderen Menschen sehr vertieft und ja, geöffnet hat. Davon habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, sehr profitiert in der Zeit, in der späteren Zeit, in der Sangha, weil ich gemerkt habe, dass eben das auf diese Quellen stieß, was eigentlich möglich ist in der zwischenmenschlichen Beziehung und was sich da öffnen kann. Wir haben bis 1980 ging mein Vertrag an der Universität und dann habe ich eine Abfindung bekommen, weil es ein Zeitvertrag war, sind wir nach Italien gegangen, eigentlich nur um ein Jahr lang dort von diesem Geld, was reichlich war, zu leben und uns zu überlegen, wie wir uns weiter orientieren. Und das ist dann im Grunde genommen lebensentscheidend geblieben, weil wie wir zurückkamen mit den Kindern in die Stadt von diesem Landleben, wir wohnen wirklich auf dem platten Land, also in einer wunderschönen Hanglage, da haben wir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Jetzt die Kinder ins Auto stecken, dieser Lärm, dieser Dreck und all diese Umstände, die man hat, wenn man in der Stadt ist und auf dem Land, schien uns das alles viel einfacher zu sein. Wir sind dann und es kam noch dazu, wir waren in der Zeit auch interessiert, Verbundenheit, Gemeinschaft, in eine größere Gemeinschaft zu kommen und haben dann zu 14 sind wir dann wieder zurückgezogen, zurück für uns, für die anderen neu nach Italien gezogen und haben dort in einem Dorf, dort wo wir am Rande dieses Dorfes wohnten, angefangen, ein Haus auszubauen. Inzwischen ist das ja sogar, steht das ja sogar im Newsletter. Das ist also dieses Haus, was heute noch jetzt fast 40 Jahre lang als Gästehaus zur Verfügung steht. Und Maria hat diese Initiative unternommen, dieses Haus vielleicht auch für ein Retreat nutzbar zu machen. Davon haben wir auch gelebt in diesen 90er Jahren. Aber da fing es dann an, wir haben uns dann einfach übernommen in dieser Situation. Die Gemeinschaft war sehr schwierig aufrechtzuerhalten, weil es doch unterschiedliche Integrationsprobleme gab. Und wir nach den 10 Jahren, in denen unsere Kinder dort auch zur Schule gegangen sind, gemerkt haben, dass in der Zeit, also in der Pubertätszeit von den Kindern, es für sie ganz schwierig war, auf dem Land außerhalb von allem ihr Leben zu leben, was wir ja wollten, also was ja unsere auch Idee auch war, dass jeder sein Leben da auch für sich leben kann und miteinander. Und das konnten sie nicht mehr. Sie waren eigentlich gar nicht beweglich. Wir lebten eben außerhalb und merkten, wie ihre deutschen Freundinnen in einer ganz anderen Kultur lebten. Und da haben wir gemerkt, das ist nicht die Verantwortung, die wir übernehmen können und mussten, die hat das nicht mehr getragen, dass sie da so isoliert aufgewachsen sind. Dann sind wir wieder nach Deutschland zurückgegangen und hatten aber auch durch diese Auseinandersetzungen, die wir beide hatten, auch als Eltern, weil unsere Situation schon schwierig in Schieflage war, hatte ich auch schon angefangen mit Yoga und Meditation, um so für mich selber in Ruhe zu kommen. Ja, und wie das eben so kommt, der Zufall oder Nicht-Zufall, wir waren dann in Deutschland nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in München, in Bremen gelandet. 1991 habe ich mit einer Mitarbeiterin in dem Projekt, in dem ich arbeitete, hat sie mir von Obaleta erzählt, von einem Thai. Ja? Und das war der erste Kontakt für mich. Da war ich ja nun schon mal fast 40 Jahre alt, mit Thai. Es gab aber in Bremen keine Sangha. Ich habe die ersten Bücher von ihm gelesen, die ich sehr eindrucksvoll fand für mich, also sehr eben auch mitfühlend oder fühlte mich angesprochen, habe aber dann erst, sagen wir, in dieser Zeit mehr mich zen-orientiert, weil es eine solche Gruppe gab und eben keine von Thai angeführte. Aber es bewegte mich schon die Frage sagen wir mal, zu mir zu kommen auf so eine Form, die nicht aus der Familie kam, sondern die von anderen Quellen nochmal gespeist wurde, wurde für mich auch sehr viel wichtiger. Ich merkte, dass ich da einfach ein Bedürfnis hatte oder einen Bedarf, den ich irgendwo, wo ich auf der Suche war. Wie viele von euch kennen das ja vielleicht auch, was da diese Schritte der Suche sind und vielleicht auch Umwege oder wie es weitergehen könnte. Im Jahre 2000 sind wir dann nach München zurückgezogen, weil die Kinder jetzt auch anfingen zu studieren oder eher eine handwerkliche Ausbildung angefangen haben. Und wie ich zurück, ich bin 2000 nach München zurückgekommen und bin dann wirklich umgehend hier in die Sangha gekommen. Damals in der Amalienstraße, damals mit Karl Schmidt, und das war für mich ja ein, also nicht nur war Karl Schmidt selber ein Erlebnis für mich war erstmal, sondern es war wirklich, ja, es war wirklich so eine Öffnung für mich, dass ich sagte, ja, da ist jetzt irgendwas, wo ich mich berührt fühlte, wo ich mich angesprochen fühlte, wo ich gemerkt habe, ja, sowas, ich würde nicht sagen, ich hätte einen Dialog mit Karl, aber Karl, ihr kennt ihn ja zum Teil noch, Karl konnte einen wirklich ansprechen, ja, auch wenn ich da unter, wie ihr da unter 20 Leuten da, Karl hat einen immer angesprochen. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist ein Weg, auf dem ich mich ansprechen lassen will und ansprechen lassen muss, um irgendwie aus dieser, es war jetzt keine Krise, aber aus dieser Enge, in der ich mich befand, rauszukommen. Nun war ab 2000 unser Leben geteilt. Wir lebten ein halbes Jahr wieder in Italien, nachdem durch die Kinder war das etwas enger geworden, aber unser Haus und dieses Gästehaus liefen immer weiter mit der Hilfe von anderen. Und ich war dann eben in den Sommer über, das was die Besucherperiode anging, in Italien oder eben wir. Und 2003 war ich dann in Florenz, das war meine erste Begegnung mit Thay, persönlich im Sinne von, was eben auch persönlich heißt. Thay hat erst einen öffentlichen Vortrag gehalten. Im Zentrum, das ist die Santa Croce, ist eine Kirche neben dem, also 200, 300 Meter vom Dom entfernt, auf einem sehr großen Platz. Und es waren so sicher 1500, 2000 Menschen da. Und Thay, so, ihr kennt es selber, trotzdem sage ich es nochmal, so mit seiner sanften, behutsamen Stimme, aber so klar, so ganz klar. Eben auch wieder das, was ich von Karl sagte, der hat einen angesprochen, einer von 1500, 2000, und ich fühlte mich angesprochen, so wie er da geredet hat, immerhin ganz schön weit entfernt und so. Und dann kam das eben, was mich so berührt hat, dann ging es los. 17 Uhr Gehmeditation im Zentrum von Florenz. Ja. Und das war ja nicht nur so dieser Eindruck, dass sowas möglich war, aber wie es möglich war. Das heißt, dass er in der Lage war, es waren natürlich ein paar Karabiniere rum und die das begleitet haben, aber wieso er da dieses Schreiten von ihm, ihr kennt es auch alle, aber in so einer Situation, also eine prall gefüllte Stadt und mit dieser Gehmeditation, das verband so beides. Also das, was möglich ist, und was so eine Ausstrahlung möglich macht und das, was in einem selber passiert, ja, also was um dich rum passiert und bei dir selber passiert. Und das ist ja auch das, was mich auch so ja hierher geführt hat, das, was in mir passiert und was um mich rum passiert, diese Veränderung zu spüren und diese Erweiterung, die hält ja nicht immer an. Also ich bin ja jetzt nicht die ganze Zeit dann unter diesem, in Anführungszeichen, Strom, aber das, was einen da berührt, das ist außergewöhnlich, wisst ihr ja auch, aber es war für mich ja das erste Mal. Und in dieser Form war es so, dass ich, wenn ich es euch erzähle, jetzt noch eine Gänsehaut kriege, gell? Was man sieht, wie, und dann auch so dieser zierliche Teil vorne dran und wir dann diese Riesenmenge hinter ihm her. Ja, das war schon ein Erlebnis, was so nachhaltig war, wie ich es jetzt auch euch versucht habe, zu übermitteln. Abends war dann noch ein Vortrag mit den Mönchen zusammen in einer großen, wie hier Zirkus Krone, war so ein Zeltbau. Das war für mich wieder so etwas gewöhnungsbedürftig, auch diese monastische Umgebung, die war ja auch bewusst so inszeniert, und die war für mich jetzt erstmal fremd, aber hat an so dem, was von ihm aus an Berührung wieder war, hat doch das wieder nicht aufgelöst, würde ich sagen. Aber es waren so diese zwei Seiten, dass das irgendwas mit Kloster zu tun hat. Das war ja auch bewusst so inszeniert. Und auf der anderen Seite, dass es doch sehr, ja, ich will nicht sagen laienmäßig oder wie man sagen würde, aber ja, nicht irgendwie klösterlich oder was wir gewöhnt sind von Predigten oder sowas. Ich war ja sonst anderes in der Form nicht gewöhnt, dass das eine ganz andere Form von Begegnung sein kann. Dann ist das auf alle Fälle, so wie ich es euch vermittelt habe, auch sehr stark, hat sich sehr stark bei mir eingeprägt. Wie kann ich in dieser Begegnung, was kann ich da aufrechterhalten, weiter erhalten? Und habe dann erfahren, dass es in Italien eben auch Retreats gibt und interessanterweise von einem Helga und einer Karl Riedel. Und das war in Pomaia, wo sie jedes Jahr mit der italienischen Sangha, von der italienischen Sangha Orden letztlich, der sehr, sehr stark in der Aktion ist. Der Orden hat dort, das ist so ein tibetisch orientiertes Kloster, oder Ausbildungsstätte, würde ich eher sagen. Und da hielten sie immer zwei Sommerretreats. Und da bin ich ihnen begegnet. Das war jetzt nicht so, wie soll ich mal sagen, so fulminant wie meine Begegnung mit Thay, aber war eine wunderschöne Fortführung. Und zwar muss ich auch gleich sagen, durch diese Form der italienischen Sangha, der Orden ist da sehr prägend. Die Leute sind, also waren ganz viele aus dem Orden da, aber auch wieder so in einer nicht aufdringlichen, aber Präsenz, dass du immer das Gefühl hast, ja, du bist aufgehoben da oder empfangen da. Und dann war natürlich das, die Organisation auch von den Laien mitgetragen und so. Aber es war so, es lebte schon auch wieder diese Atmosphäre. Und dann kam natürlich, ich war ja nur da einen Tag, Gehmeditation und so dabei, kamen so diese ganzen Dinge, die das bereichern mit dem Singen, eben mit der Gehmeditation. Was ich auch wunderschön fand, was mich auch sehr berührt hat im wahrsten Sinn des Wortes, dass wir da immer Hand in Hand gegangen sind in Italien. Also wir sind immer mindestens zu zweit gegangen. Das fand ich, also es hat sich wieder, ich weiß nicht, ob das in Deutschland mal so war. Ich habe es hier nie wieder gefunden, aber es hatte was, diese Berührung, wo, das war auch wieder toll, weil das Gehmeditation vieles in mir berührt hatte. Du musst dich, wenn du dich an der Hand, also du musst gar nichts, aber zu schauen, wie du im Gleichschritt kommst, ob der Gleichschritt wichtig ist oder ob das gleiche Herzklopfen wichtig ist oder ob die gleiche Armhaltung, das war ganz schön. Also im Kleinen nochmal zu schauen, nicht zu schauen, so zu erleben, wie komme ich da zusammen. Ja, das war ein schönes Erlebnis und dann auch das Singen natürlich. Italiener, muss ich auch sagen, sind ja, wir ja auch hier, aber es ist nochmal so eine andere Sangesfreude, die sehr viel mehr nochmal mit dem normalen Singen irgendwie zu tun hatte. Und ja, es war insgesamt sehr stimmig und es passierte, was passieren musste. Ich habe dann die 5 Achtsamkeitsübungen, die 3 Juwele, Zuflucht gesucht und Achtsamkeitsübungen. Und das haben Helga und Karl auch in der Situation für mich sehr schön vermittelt, dass man sagt, das ist ein Weg, jetzt mach mal, guck mal, ist möglich, aber nicht, dass du gleich da alles, wir haben es ja vorhin gerade gelesen, ihr wisst ja, was da alles für jeden noch von uns zu tun ist. Das war eine schöne Übertragung für mich. Und gleich natürlich ein Sprung, wenn man so, kaltes Wasser ist es nie in der Sangha, finde ich, aber es war schon ein Sprung. Und der hat mich auch weitergetragen bis hin, dass ich dann nach das erste Mal 2006, also ein Jahr später, nach Hohenau gegangen bin. Und auch Zufall oder nicht, das erste Retreat, zu dem ich gar nicht richtig gekommen bin, ich wollte nur nach Hohenau und bin dann für ein erweitertes Wochenende dahin gekommen. Und wer war da? Binyem, die über die Vorfahren. Ich weiß nicht, ob Leute von euch schon mal einen Retreat mit Binyem gemacht haben. Es geht eben um die Ahnen. Und das Thema war, unsere Ahnen waren die direkten Vorfahren. Es ging um die Elterngeneration, Vater, Mutter, Generation. Und es war das Thema bei ganz vielen, die Berührtheit der Eltern mit dem Faschismus und Nazi und wie gehen wir damit um. Und das war für mich auch so eine Öffnung, die eben jenseits von Schuld und jenseits von Anklage, aber die mir viel Möglichkeit des Mich-Öffnens gegeben hatte, auch meinem Vater, der auch schon da nicht mehr lebte, gegenüber sowas wie, was dann immer im Raum steht, das Mitgefühl, die Neugier, da nochmal in mir selbst zu spüren, wie kann ich das praktizieren mit jemandem, der gar nicht mehr lebt. Aber auch das gibt ja Anleitung, nicht nur von Thay, sondern von Binyam natürlich auch, weil von vielen lebten die Väter ja nicht mehr. Und das war also eine ganz schöne Eröffnung, nur eine Eröffnung, weil das ist eigentlich ein Prozess, der immer noch in der Erinnerung, dazu gehört auch so eine Mitteilung an euch, dass meine Berührung mit meinen Eltern wachruft. Also es gehört beides dazu, was ich auch von Thay gelernt habe. Das eine ist Mitgefühl zu haben und trotzdem auf der anderen Seite zu sagen, dass irgendwas, ich will nicht sagen, nicht in Ordnung ist, aber dass Faschismus wirklich eine Gefahr ist und dass Faschismus ein Elend ist. Das kann man beides zulassen und auch sich dazu äußern, bekennen, klare Stellung beziehen und trotzdem Mitgefühl haben mit jemandem, der sich da so rein verstrickt wie mein Vater. Und Binyam hat mir dann eine Hilfestellung gegeben und Thay auch wieder in dem, was ich dann gelesen habe und mich eben damit auseinandergesetzt habe. Jetzt hatte ich, also von der Zeit an hatte ich einfach eine schöne Auswahl. In Italien gab es Pomaia als Retreatort, dann gab es Hohenau, dann in München, wie es intensiver wurde. Für mich, ich bin dann auch regelmäßiger in die Amalienstraße gegangen, das war am Anfang nicht so jede Woche oder so. Bin dann am Tag der Achtsamkeit gegangen und es war wie so eine normale, in Anführungszeichen, nächster Schritt. Das 2008 habe ich dann Berührung bekommen, war ja alles da, aber es hat mich berührt mit Maitreya. Irgendwie, wie es auch immer kommt. Jedenfalls erfuhr ich von Maitreya. Das hat mich jetzt in doppelter Weise berührt, weil ich habe das vorhin vielleicht zu kurz gesagt, eines der Auslöser neben den Notstandsgesetzen war natürlich für uns in unserer Generation der Vietnamkrieg in seiner imperialen Dimension. Und wir haben das so auch gesehen, ein tapferes Volk, was sich gegen diese imperiale Übermacht erst der Franzosen und dann der USA zur Wehr setzt. Und das war natürlich mit Parolen USA, SA, SS und alles Mögliche, große Demos, was ja auch zu einem Ende dieses Krieges geführt hat, wobei wir den zweiten Teil der Boat People nicht mehr so wahrgenommen haben, das muss ich auch sagen, in unserer politischen Bewegung wie den ersten Teil, dass da die USA in Anführungszeichen besiegt wurden. Das habe ich dann erst sehr viel später, wie ich in Vietnam war, auch noch mal genauer mitbekommen und natürlich auch durch Sister Chan Kong und ihre Bücher und Thay. Aber das war so für mich bei Maitreya Fonds sicher eins, der wo bei mir was noch mal sich bewegt hat, Vietnam, also in Vietnam, sich auf Vietnam zu beziehen noch mal und mitzubekommen, dass da ganz vieles in Schieflage ist oder dass diese Unterstützung und jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Intersein Bedeutung gewinnen kann. Das gefiel mir, weil ich gesagt habe, ich bin eigentlich hier in der Sangha auch, weil ich mich selbst als Mensch, als politischer Mensch, als wie soll man es nennen, als insgesamt als Mensch einbringen will und ich hatte damals mich spezialisiert auch auf Fundraising und dachte, ja, das ist ein Bereich, wo ich was einbringen kann und also als Kompetenz einbringen kann, interessiert mich vom politisch-sozialen und so bin ich eigentlich, fing das mit Maitreya an, das war damals noch sehr stark in der Regie von Christian Käufel und Ich bin dann gleich im nächsten Jahr mit Christian Käufel zusammen nach und seinem Sohn damals noch nach Vietnam gereist. Und das war für mich auch wieder ein neues Erlebnis, was sich da eröffnet hat. Da waren, es waren ja Ordensbrüder, aber jedenfalls diese Sangha, das waren Menschen, die waren älter als ich, die sind zum Teil jetzt über 80 Jahre alt, die kamen noch aus dieser Schule der Sozialarbeit. Und das sind Menschen, die ihr Leben in diesem spirituellen Kontakt verbracht haben, aber auch immer mit dem, dass wir sagen, wir wollen nicht nur dieses Spirituelle in uns wachhalten und wacher werden, sondern wir wollen auch was tun. Mit dem, was wir wissen, was wir können, wollen wir uns nach außen wenden. Und die machen seit eben auch 60er Jahren, sind die in der Sozialarbeit tätig. Ja? Zum Teil werden sie auch bezahlt, das ist jetzt nicht alles ehrenamtlich oder so. Also, und mit dieser Intensität und mit dieser Form, was ich auch erlebt habe, das kann man gar nicht so überbringen, aber diese Form von Mitgefühl, was diese Leute, wir haben, wie wir zum ersten Mal, wir waren im U2 in dem Kloster von Wutai jetzt auch ist, waren dort, haben unsere erste, einer der ersten Begegnungen gehabt mit denen. Da haben ältere Menschen angefangen zu weinen, weil sie die Projekte nicht so unterstützen konnten, wie sie brauchen. Projekte heißt Kindergärten, ältere Menschen, die alleingelassen sind, weil sie keine Kinder hatten, nicht leben kann. Das war jetzt nicht so ein Weinen, wie man es kennt jetzt, sondern es war so ein inneres Weinen auch, so eine Ergriffenheit von dem, mit was sie täglich konfrontiert sind. Und da muss ich sagen, da merkte ich, das ist bei mir gar nicht so vorhanden. Musste ich klar sehen, das ist bei mir nicht so vorhanden. Ich habe zwar da so auch ein Mitgefühl, aber ich habe da nochmal gemerkt, wie viel bei mir so kopfgesteuert ist. Ja, ich denke es erstmal und dann spüre ich es auch, aber diese Menschen leben das seit ganz vielen Jahren und das war für mich also eine Form von Demut, sowas zu sehen, das rührt mich jetzt gerade schon an, muss ich aufpassen, weil das, also sowas von Menschen, die das auch jahrelang leben und immer wieder und kämpfen drum um jeden Euro, schauen, dass sie diese zwei Seiten öffnen, praktische Arbeit und die Verbindung zu mir. Das hat mich sehr berührt wiederum. Das war so die zwei. Und dann auch, was ich euch nahelegen will und was nicht zu unterschätzen ist, in Thais Land zu sein, ja, und zu sehen, wie viel von Thai in diesem Land vorhanden ist, in ganz vielen Menschen vorhanden ist, ja, nicht nur die Zartheit, aber auch Robustheit der Gestalt, also dass eben die Vietnamesen als sind ja nun auch etwas kleiner als wir schon grundsätzlich. Wir sind ja die Großnasen eigentlich und eben sehr groß und aber auch diese Ziele und sehr, sehr klar und sehr direkt und sehr präsent, sag ich mal. Das, also was ich auch bei Thai immer sehe. Das war schon beeindruckend, bis hin zu so persönlichen Erfahrungen. Auch die Präsenz der Frauen, was sich leider bei den Sozialarbeitern noch nicht so zeigt. Ihr werdet es heute Nachmittag, will ich kurz ein paar Bilder zeigen, wegen eben der Vorstellung des Maitreyas. Da sind ganz wenige Frauen in der Entscheidungsriege, aber sonst im öffentlichen Leben eben sehr viele. Das hat mich sehr beeindruckt, so dieser Hintergrund und auch ja der Ahnenkult. Ja, das ist so für uns so ein Wort, dieser Ahnenkult. Das ziehen wir dann auf unsere Vorfahren und dann kommt man nach Vietnam und dann sieht man also auf dem Dorf sowieso vor den Häusern so ein kleines Häuschen, in dem dann eben das praktiziert wird. Das ist nochmal so eine andere Dimension, dass man sagt, ja, das ist einfach praktisch, die Ahnen sind da präsent auf eine ganz andere Art. Das ist so für uns selber so eine Art von Fremdheit, aber auch von Vertrautheit durch Thai und von Neugier zu sagen, aha, dadurch gibt's Begegnungen, Berührungen und dadurch ist es lebendig, ja. Und das hat mich zum Beispiel auch auch angeregt. Ich habe das schon mal erzählt, meine Mutter, wie sie gestorben ist, die wollte auch so protestantische Ethik, kommt da nochmal. Die sagte, ja, Familiengrab gab es nicht mehr, weil es aufgelöst war in dem Friedhof. Ja, ich brauche kein Grab, ich koste ja nur was. Und dann haben wir gesagt, nein, das kann es nun wirklich nicht sein. Aber was machen wir denn? Und da kamen wir auf die Idee, auf unserem Grundstück in Italien, was relativ groß ist, einen Platz zu finden, wo sie ihre Urne steht eben. Das ist ein kleiner Platz, wo Rosen sind, so nicht großartig oder so. Aber es ist eine so tolle Art der Berührung mit meiner Mutter so. Also ich will es nicht übertreiben, aber ich gehe ja da sowieso immer vorbei. Und dann gibt es doch was, was sich so mitteilt oder was man empfängt. Und so ist also eine wunderbare, verdanke ich Tai irgendwie. Und diesem Jahr, das kennt er ja auch so, Tropfen, wie er ja auch sagt, der Dharma-Regen, dann tropft es von daher mal, dann tropft es von daher. Und dann kommt man da auf eine Idee, auf die man nie gekommen wäre, zu sagen, die Urne und dann Arm zu nehmen, nur was eben möglich inzwischen in Deutschland und auf einen eigenen Grund, das kommt man nicht so. Und da kommen so diese Bausteine zusammen, wie es dann eben auch funktionieren kann. Ja, also das war sehr eindrucksvoll, dieser, und das hat mich auch, muss ich sagen, das Ganze dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte das für mich etwas mehr institutionalisieren, sag ich mal, oder nochmal auf breitere Füße stellen oder wie, ich möchte in den Orden eintreten. Ich muss ehrlich sagen, dieser Ordenseintritt war eigentlich mehr von den italienischen Orden bestimmt als vom deutschen. Der Deutsche war für mich nicht so präsent, aber die Italiener sind als Ordensmitglieder hochpräsent. Das heißt nicht, dass sie so am Wurscheln sind oder so, aber man merkt, der Orden ist sehr getragen durch das Treffen der Mitglieder, durch das Tun. Es gibt jetzt so ein Arbeitskreis, es gibt ja jetzt auch einen beim Intersein-Orden hier, der schon seit längerem, der sich nennt sich Pace in Aktion, also Frieden in Aktion. Es gab schon länger, man setzte sich zusammen, was machst du, gibt es da Möglichkeiten irgendwie, wenn Radio war, da irgendwas zu machen und so. Es war immer sehr, wenn man sich getroffen hat, was ging es immer so dann, dein Leben als im Orden, was hat das mit deinem sonstigen Leben zu tun? Die meisten waren auch als Personen politisch irgendwie organisiert, also jetzt nicht Partei oder sonst wie, aber einfach zu wissen, sie sind politische Menschen, sie engagieren sich, das muss im Orden auch Platz haben. Überhaupt nicht, dass der Orden irgendwas entscheidet dafür, aber dass der Orden ein wunderbarer Ort ist, wo man sagt, wir gehen achtsam mit uns um, wir engagieren uns, da ist Teil uns ein Vorbild und Teil sagt ja nicht, du musst dich da oder da engagieren, aber wenn du als Buddhist dich wirklich mit Herz und Seele da aufgehoben fühlst, dann ergibt sich das eigentlich irgendwie. Also dass du sagst, das will ich jetzt nicht für mich bewahren und möglichst noch ein bisschen mehr wissen, besserer Dharma und bessere Meditation oder so, sondern dass du verbunden sein willst mit den anderen, weil du mit den anderen, ohne die anderen geht's gar nicht. Und das, da habe ich gesagt, ja gut, das will ich mir jetzt auch, es gibt ja dann so ein Aspirantenjahr, also in einem Jahr, in dem man sich besonders diesem Thema widmet, was ich auch sehr ernst für mich genommen hatte und mit sehr viel Neugier, muss ich auch sagen. Ich wollte in diesem Jahr einfach mehr Wissen angefangen über Sutra, über das, was es so gibt, was hat es mit mir zu tun, weil vieles geht euch ja vielleicht auch so, ist erstmal ein bisschen befremdend. Also die Sutren sind ja keine Krimis oder so, aber sie sind doch irgendwas, was mir nahe gekommen ist, weil der Täter ist man ja nur selber beim Sutra, also der ist schon mal klar. Und da habe ich auch, das habe ich auch mit dem, übrigens witzigerweise aus Anregung von diesem Teegespräch mit dem Thomas, diesen Dhammapada, wenn du dich erinnerst, haben wir mal und mir war Dhammapada immer nicht so geläufig, es ist ja jedem von uns, aber es war irgendwie ein bisschen banal, habe ich gedacht, so diese Verse. Und dann hat mich ein Dharma-Freund da drauf gebracht, oder Ordensbruder, hat gesagt, nein, lass uns das mal genauer angucken. Und was ich schön fand, übersetzt es mal in deine Sprache. Gell? Und so geht es mit den Sutren auch, das sagt, was ist die Essenz da drin? Und Ja, und die Essenz, was macht es mit dir? Gell? Und was ist dann der Vers dazu? Gell? Mit dem Sutra-Vers oder Dhammapada ist ja ewig, sind ja über 300 Gathas, wenn man so will. Da ist viel zu tun und das macht uns auch Spaß. Jeder hat so seine Assoziation, kommt Geschichte dazu, die eigene der Erfahrung mit dem, was man da hört. Also Blumen als Girlanden, die duften und so duften könntest du auch, wenn du auf dem Dharmaweg bist, ja erstmal ein bisschen. Also, und dann überlegt man sich ja, was bedeutet das für mich irgendwie? Gell? Gibt es Sinn, so ein Blumenbild, ist das was oder... Oder es sind andere Bilder irgendwie stärker. Aber das macht Spaß. Und das war auch so, das hat damals angefangen. Das ist mir immer eigentlich so ein, für mich ein Herzensanliegen, das sagt, wie übersetze ich das für mich? Gell? Und wie kann ich das für mich brauchbar machen? Und ich habe inzwischen, ohne dass ich jetzt vertiefen will, ich habe mir so ein kleines Büchlein mal angeschafft. Da bastle ich immer mal wieder ein Gata dazu. Oder irgendwie schreibe ich mir auf, kann man immer auch in die Tasche stecken, oder ich, was mir so wichtig ist oder was mir jetzt gerade einfällt zu dem Sutra, Anapanasati ewig oder Satipatthana, was mir nochmal einfällt, was so dichter an mir dran ist. Gell? Das ist so eine ganz schöne Erinnerung oder ist ganz schön das, was so Ausfluss dieser Aspirantenzeit gewesen ist, wo ich ja von... Ilona mehr oder weniger begleitet war und dann, was ganz schön war, die Lilly, die jetzt leider nicht mehr so präsent ist hier, die hat mich dann in die Moderation eingeführt und das war nochmal so ein Thema, was ich jetzt schon gesagt habe, da sich um Selbstausdruck in so Meditation oder so geführter Meditation zu bringen, also sich die anzuschauen und zu gucken, was möchtest du mitteilen, was ist in dir drin und da habe ich mit, Lilly war ja da auch schwer am Arbeiten, also ganz schön, so geführte Meditation zu gucken, was ist in dir drin und was möchtest du mitteilen und was kannst du mitteilen, was verkörperst du und das ist für mich sehr entscheidend gewesen, was verkörpere ich, ja? Und da habe ich von Lilly also in dieser Zeit sehr viel gelernt. Das war eine schöne Erfahrung. Und dann auch, was ich so überhaupt diese Erfahrung mit dem Dharma, dass man sagt, es ist wie, weiß nicht, ob ihr mal in Pisa wart, an den schiefen Turm gelaufen, da kann man außen rumlaufen. Gell? Und das Schöne ist, man kommt immer wieder an die gleiche Stelle, aber sieht ein bisschen mehr. Gell? Und das ist auch so, finde ich, mit dem Dharma. Gell? Man kann immer einmal ein bisschen höher laufen, ja, oder ein bisschen tiefer ist es eher als höher. Immer die gleiche Stelle, das ist ja auch bei den Büchern von Thay so. Ich finde das wunderbar, ich lese die wieder, die ich schon ewig kenne. Ich lese sie wieder und es ist immer was Neues. Also was Neues, was mich berührt oder was anderes, was ich eben sehe da drin. Und das ist irgendwie... Ja, so eine Offenbarung eben dadurch, dass man sagt, es hängt ja von dir ab, was du liest, was du siehst. Manchmal siehst du das gar nicht und dann geht's doch mehr an dich, wenn du dich dem öffnen kannst oder wenn du die Begleitbedingungen hast, die dich öffnen. Und dazu gehört eben ja eben andere Retreats oder mit denen ich im Plum Village relativ spät dann angefangen habe. Ich war 2012 zum ersten Mal in Plum Village gewesen und dann 2016 zum, was mich sehr beeindruckt hat, dieses 50 Jahre des Ordens wieder auch. Und da, das ist auch so was, mit wem, wo ich noch keine so klare, wie soll ich mal, Position ist doof gesagt, jetzt schlecht gesagt, aber dieses Verhältnis von Orden oder Monastik zu uns Laien, das war in dieser 50-Jahr-Feier wunderbar, weil immer jemand aus dem Orden oder jemand von den Laien was zu einem Thema sagte und ich finde dieses Potenzial der Laien auch im Ordensverbund ist einfach auch wieder so eine bereichernde Kraft, die ich finde, da ist noch sehr viel Potenzial und Spielraum drin. Für mich ging es dann eigentlich nach dem Ordenseintritt, der sich, was ich vorhin schon erzählt hatte, in Italien mehr niedergeschlagen hat, hat sich sicher auch damit zu tun, dass die Italiener sehr stark mit Unterstützung von Helga und Karl Anfang 2010 ein eigenes Zentrum aufgebaut haben. Und ich habe da eigentlich erst beim Abbau, was war so ein Bauernhaus, was aufgebrochen werden muss, also viel abgerissen werden muss, da habe ich mit gearbeitet. Und das war auch so wieder so eine Situation mit Menschen auf dem Weg, also auf unserem Weg zusammenzuarbeiten, in einer ganz anderen Situation. Das ist einfach für mich eine große Bereicherung zu sehen, auch wie man miteinander umgeht und ja, auch wie man schlecht miteinander umgeht, zu erleben, wie man aus der Falle wieder rauskommt, auch zu viel zu arbeiten oder zu stressig, sich in Stress zu kommen. Aber das finde ich, die Bereicherung für mich liegt im Orden oder auch in der Sangha nicht darin, dass man alles toll macht, sondern dass man, wo es schief läuft, immer eine Möglichkeit hat, zusammen wieder gerade auszugucken und eben auch nicht die Frage von Schuld oder sowas so auftaucht, dass sie einen trennt, sondern dass sie ein auch alles, was schief läuft oder schlecht läuft, einen irgendwie zusammenführt. Und dann noch ein anderes, was mir eben selbst so eine Bereicherung war, was ich auch nur, habe ich aber auch schon weiterempfehlen kann. Ich habe dann angefangen, nicht nur in der italienischen Sangha, aber vielleicht deshalb auch eine Sangha in Perugia, also um die Ecke von mir, mitzugründen, auch mit Hilfe des Ordens, also dem Rückhalt vom Orden. Und dass ich, wenn ich mich länger in einer Stadt aufhalte, dort in die Sangha gehe, weil ich finde das nicht nur schön, weil es so familial ist, also ich fühle mich irgendwie zu Hause, sondern es ist auch bereichernd, die Unterschiede, die doch auch alle noch in dem Weg, auf dem wir sind und der relativ ähnlichen Ritual, dass diese Unterschiede auch zum Tragen kommen und auch für einen selber nochmal ein Öffnen oder einen anderen Schwerpunkt oder man über andere Dinge nachdenkt, wie zum Beispiel in der großen Sangha, hört sich jetzt so ein bisschen geschwollen an, sage ich trotzdem, ich war in New York längere Zeit, bin dort in die Sangha gegangen, Riesensangha, und die haben am Anfang sich dann immer zu zweit hingesetzt, kennen wir auch, übrigens durch, ist ja ähnlich wie Susanne, wie Sabine das in Hohenau gemacht hat, zu zweit sich hinzusetzen und einfach zu sagen, wie es mir geht. Jeder sagt, das war damals auch so ein Erlebnis und habe gemerkt, das ist schön, ja, und deshalb da war das eine Bereicherung, dass Sabine es wieder angefangen hatte da. Und auch andere Sangen, die so ein anderes Ritual haben, wo man nochmal ins Denken kommt, was das in einem bewegt und einem nochmal diese Vielfalt, die in dem, was Sangha-Leben ausmacht, einen einfach nochmal berührt und den Horizont einfach erweitert. Ich habe dann in Italien noch eine andere Erfahrung gemacht, die ein bisschen über die Sangha rausgeht, aber die mich zu einem interessanten Reflexion gebracht haben. Das ist ein Freund, der Meditationslehrer ist, der Vipassana-Meditation, also so Drei-Tages-Meditation durchführt. Und da habe ich auch durch diese sehr intensive Form des Meditierens, also fast eine Stunde also sitzen, fast eine Stunde gehen, aber oft auch auf wie in so einem Raum hier hin und her gehen, das hat mir doch nochmal sehr stark mich zu mir selbst gebracht. Das hat mich auch in die Enge gebracht mit dem Sitzen. Also kennt ihr ja auch, der Schmerz, wie geht man jetzt mit ihm um? Lässt man den, kann man ihn loslassen oder überwältigt er einen? Auch mit dem Gehen, was da an Intensitäten entsteht. Und was mich schon sehr berührt hat, ist diese, wie das mich nochmal geöffnet hat. Auch geöffnet hat, so aus dieser existenziellen, in Anführungszeichen, Situation des Verschmerzten oder existenziellen Situation des totalen Gehens irgendwie. Und ganz schön war, wie dieser Michele heißt er, dieser Lehrer mich dann gefragt hatte, ich sollte doch mal für den Dharma-Austausch sagen, was bringt denn so ein Lehrer, also A que serve? Also aus was bedient so ein Lehrer, kann man sagen? Weil er kommt eher aus einer Zen-Richtung. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gerne, ich sage da was und habe mir überlegt, was verkörpert für mich der Tai in seiner Lehre, wie kann ich das vermitteln, dass ich will nicht sagen, dass ich ohne ihn nicht auskomme, aber dass für mich das Leben eine andere Dimension und andere Bedeutung hat. Und da ist mir eingefallen, dass, was ihr alle kennt, das Gedicht von Tai, Nenne mich bei meinem wahren Namen. Ihr kennt es alle? Ja. Und das hat mich sehr, selber sehr berührt. Es hat mir auch selber, wie ich es vorgetragen habe, was ich vorhin schon sagte, wiederholt ein bisschen so eine Gänsehaut verursacht, nur im Vortragen, weil es so eine Dichte hat. Und es ist genau das, finde ich, was ich durch Tai auch gelernt habe, dass es nicht darum geht, es gibt 80.000 Dharma-Tore, also zum Nirvana zu kommen oder zu sich selbst zu kommen, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber Tai hat einfach die Möglichkeit, Dinge, die einem eigentlich klar sind, nochmal in einer Sprache entgegenzubringen, die einen erschüttert. Also Tai erschüttert mich immer in dem, was er sagt. Und dieses Gedicht ist so der Ausdruck von dieser Erschütterung. Aber so eine, wie soll ich mal sagen, so eine kreative Erschütterung, dass du sagst, ja, er meint dich. Und du würdest erstmal sagen, bist überhaupt nicht gemeint, weil du meinst, du bist ganz weit davon weg. Und dann merkst du, wenn du es liest, da bist du ganz dicht dran. Und jetzt würde ich gerne, ich habe das ein bisschen abgekürzt, aber ich lasse es jetzt auch nochmal auf Gehmeditation einzugehen, weil ich gucke immer auch ein bisschen auf die Uhr, um das einzuhalten. Ich würde es euch gerne nochmal vorlesen. Und das Zweite ist, ich habe dann mit den Italienern, die konnten, haben ja, sind aus unterschiedlichen, ja, wir sind also eine Gruppe von 15 Leuten aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und dann haben wir es gibt ein Lied in Englisch und in Italienisch, ist es auch übersetzt, zusammen gesungen, obwohl sie gar nicht so sangesfreudig sind, aber wir haben es dann auch schön zusammen gesungen. Und ich habe es, weil ich es in Deutsch nicht gefunden habe, sondern nur eine ganz verkürzte Version, ich habe es dann in Deutsch nochmal übersetzt, das Englische, und würde das gerne zum Abschluss mit euch singen. 1 behalte ich mal für mich. Es reicht wohl nicht für alle. Ich habe 25. Ihr müsstet irgendwie zu zweit gucken, glaube ich. Sonst wird es nicht ausreichen. Ich wusste nicht, wie viel kommen. Habe es vielleicht ein bisschen sparsam gemacht. Aber es geht. Wird schon irgendwie hingehen. Ich würde euch jetzt erstmal das Gedicht nochmal vorlesen und dann mit euch zum Schluss das singen, was da sagen wir mal, das in ein paar Zeilen zusammengezogen ist. Wenn noch irgendwas gebraucht wird, wenn es geht, geht's ja. Sage nicht, dass ich morgen fortgehe, denn ich komme doch heute gerade erst an. Bitte, nenne mich bei meinem wahren Namen. Betrachte es tief. Jede Sekunde komme ich an. sei es als Knospe in einem Frühlingszweig oder als winziger Vogel mit noch zarten Flügeln, der im neuen Nest erst singen lernt. Ich komme an als Raupe im Herzen der Blume und als Juwel verborgen im Stein. Ich komme stets gerade erst an, um zu lachen und zu weinen, mich zu fürchten und zu hoffen. Der Schlag meines Herzens ist Geburt und Tod von allem, was lebt. Ich bin die Eintagsfliege, die an der Wasseroberfläche des Flusses schlüpft. Und ich bin auch der Vogel, der herabstürzt, um sie zu schnappen. Ich bin der Frosch, der vergnüglich im klaren Wasser eines Teiches schwimmt. Und ich bin die Ringelnatter, die in der Stille den Frosch verspeist. Ich bin das Kind aus Uganda, nur Haut und Knochen, mit Beinchen so dünn wie Bambusstöcke. Und ich bin der Waffenhändler, der todbringende Waffen nach Uganda verkauft. Und ich bin das 12-jährige Mädchen, Flüchtling in einem kleinen Boot, das von Piraten vergewaltigt wurde und nur noch den Tod im Ozean sucht. Und ich bin auch der Pirat. Mein Herz ist noch nicht fähig zu erkennen und zu lieben. Ich bin ein Mitglied des Politbüros mit reichlich Macht in meinen Händen. Und ich bin der Mann, der seine Blutschuld an sein Volk zu zahlen hat und langsam in einem Arbeitslager stirbt. Meine Freude ist wie der Frühling, so warm, dass sie die Blumen auf der ganzen Erde erblühen lässt. Mein Schmerz ist wie ein Tränenstrom, so mächtig, dass er alle vier Meere ausfüllt. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, damit ich all mein Weinen und Lachen zugleich hören kann, damit ich sehe, dass meine Freude und mein Schmerz eins sind. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, damit ich erwache, damit das Tor meines Herzens von nun an offen steht, das Tor des Mitgefühls. Meine Freude ist wie die Sonne, ihre Strahlen wärmen uns und lassen Blumen blühen. Und die Tränen meines Schmerzes, sie füllen weite Meere. O, bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, dass ich mein Weinen und mein Lachen höre, so dass ich weiß, dass mein Schmerz und meine Freunde eins sind. O, bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, so dass ich erwachen kann und die Türe zu meinem Herzen immer weit offen bleibt. Nochmal. Meine Freude ist wie die Sonne, ihre Strahlen wärmen uns und lassen Blumen blühen. Und die Tränen meines Schmerzes, sie füllen weite Meere. Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, dass ich mein Weinen und mein Lachen höre, so dass ich weiß, dass mein Schmerz und meine Freude eins sind. O bitte nenne mich bei meinem wahren Namen, so dass ich erwachen kann und die Türe zu meinem Herzen immer weit offen bleibt.